Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Christian Raphansel.
Guten Tag. Heute, da geht es um Betrug. Es geht um Lügen, um Täuschung. Es geht ums Bespitzeln und ums Abhören. Es geht um Geheimagentinnen und um Spione. Also um jene Männer und vor allem auch um die Frauen, die so ganz im Unsichtbaren die deutsche Geschichte geprägt haben und es wahrscheinlich auch morgen noch tun werden. Und bei der Vorbereitung, da muss ich sagen, da habe ich überrascht gelernt, nicht nur, dass wir in einer Zeit leben, in der die Spionage wieder so richtig aufblüht, sondern dass vor mehr als 100 Jahren schon mal so eine richtige Blüte der Spionage in Europa herrschte. Und natürlich, das ist uns allen klar, das war weniger überraschend, zur Zeit des Kalten Krieges, dass auch da die Spionage immens blühte. Und mit dieser Zeit, mit der beginnen wir auch gleich. Zwei Bücher sind heute Thema, zwei Autorinnen, ein Autor. Die erste Autorin ist Corinna von Bassewitz. Sie hat das Buch geschrieben, Das Geheimnis meines Vaters. Guten Tag, Frau Bassewitz.
Guten Tag.
Ja, das Geheimnis Ihres Vaters, Sie schreiben im Vorwort schon, das ist ein Mann, der war für mich immer schwer zu fassen. Da muss ich sagen, ist auch kein Wunder. Der war Agent.
Der war Agent, genau, beim BND und weitgehend, also hauptsächlich während der Zeit des Kalten Krieges.
Was hat ihn so schwer zu fassen gemacht als Vater?
Der war selten da und ich habe ihn die ersten Jahre nur wenig gesehen. Bin bei meinen Großeltern aufgewachsen, mit meinen Geschwistern. Und ich habe mit ihm später ein bisschen geredet, er hat nie was rausgelassen. Dann hat er natürlich immer so rumgeschwindelt, was er treibt. Als kleines Kind, keine Ahnung, später hat er gesagt, er sei Soldat. Er war tatsächlich auch als Soldat undercover, als Soldat zugange beim BND. Und später war er als legaler Resident an der Botschaft in Holland, in Den Haag. Und das war natürlich dann ein Beruf, den fand ich ganz schick.
Fanden Sie ganz schick, aber auch da hat es auch ein bisschen gedauert, bis Sie merkten, was da wohl eigentlich nicht stimmt. Und darüber reden wir gleich noch. Bin ich sehr gespannt drauf.
Okay.
Zweites Buch ist auch hier in der Lesart heute. Die Unsichtbaren heißt es, wie Geheimagentinnen die deutsche Geschichte geprägt haben. Und das haben geschrieben Mike Baumgärtner und Ann-Kathrin Müller. Hallo Ihnen beiden.
Hallo.
Schönen guten Abend.
Ja, Frau Müller, Sie recherchieren in diesem Buch also nicht einen einzelnen Spionagefall, sondern wirklich etliche quer durch die Jahrzehnte. Und ja, die zentrale Erkenntnis ist wirklich, dass Frauen, Spioninnen, die Geschichte geprägt haben, viel mehr als wir das immer denken. Und zwar seit mehr als 100 Jahren.
Ja, Überraschung, ne?
Überraschung, nein. Weil man von denen gar nicht so viel hört.
Ja, tatsächlich war das auch die Idee, warum wir uns überhaupt mit dem Thema beschäftigt haben. Also Mike recherchiert viel beim Spiegel zu Geheimdiensten. Wir waren irgendwie auf einem Corona-Spaziergang und dann habe ich irgendwie gesagt, du erzählst mir jetzt irgendwie das 20. Mal gefühlt von sowas und es geht immer nur um Männer, das kann doch nicht sein. Und dann haben wir mal geguckt, was es so gibt und haben dann auch gefunden, dass es auch in der Geschichte so viel gab und sind dann eben durch die Archive gestreift und haben da immer wieder Frauennamen gefunden und dann geguckt, was die gemacht haben. Und die haben erstaunlich krasse Dinge getan und das wollten wir uns mal angucken.
Ja, und die haben vor allem nicht nur mit dem Schleier getanzt. Man denkt immer nur irgendwie an Mata Hari und dergleichen. Herr Baumgärtner, es fallen einem da sofort diese Klischees ein, aber Sie schreiben ja eher nicht über die Schleiertänzerinnen, sondern eher über die, ich sag mal, die Chefsekretärinnen mit Zugang zum Panzerschrank mit den Dokumenten, diese hochprofessionellen, ganz ohne Schleier, oder? Sind die typischeren Geheimagentinnen?
Ja, definitiv. Die Frauen stehen den Männern in nichts nach in der Arbeit. Das heißt, die werben Quellen, die stehlen Informationen, die gehen auf verdeckte Operationen mit Legende, mit falscher Identität, versuchen sie Informationen zu beschaffen, Dinge herauszufinden, Leute anzuwerben für den Nachrichtendienst, für den sie arbeiten. Und das war tatsächlich so eine Erkenntnis auch der Recherche, wie unglaublich viele Frauen im Einsatz waren, über die man nie irgendwas gehört hat und tatsächlich immer dieses Bild von Mata Hari geprägt wurde durch Filme, durch Bücher.
Und also nicht nur wie viele über die Jahre, sondern tatsächlich auch wie früh. Also wir reden jetzt so vom Kaiserreich, von der Zeit so vor dem Ersten Weltkrieg, als Frauen in Deutschland wohlgemerkt nicht wählen durften. Mich hat das doch umgehauen, wie viel die da trotzdem schon getan haben.
Tatsächlich, uns auch. Also uns hat es genauso fasziniert. Und das war, glaube ich, auch eine Zeit, in der Frauen genau in diesem Metier sich ausleben konnten und entfalten konnten, was sie sonst gesellschaftlich eben nicht konnten. Da gab es eine Wertschätzung, da hatten sie eine Aufgabe, da haben sie Geld mitverdient. Da waren sie, ja, emanzipiert in einer gewissen Art und Weise.
Jens Dirksen ist auch bei uns, Kulturchef der WAZ. Die WAZ ist Medienpartner dieser Lesart. Herr Dirksen, ich habe mich ja auf den Tag heute gefreut wie so ein kleines Kind. Ne? Ich habe mir gedacht, so, Mensch, endlich kann ich mal so meine absurden Fantasien, was denn so Spionagealltag ist, mit der Wirklichkeit abgleichen. Auf was haben Sie sich denn am meisten gefreut?
Ja, vielleicht tatsächlich auf die Erzählung derjenigen, die sich gut auskennen, von einem Metier, bei dem ich das Gefühl habe, ja, es gibt so eine gewisse Parallele zwischen den Polizei- oder Kriminalkommissars-Genres, die im Fernsehen ganz anders dastehen als in der Wirklichkeit. Da ist ja in der Wirklichkeit tatsächlich viel mehr Aktenhuberei und sehr viel langweilige und dröge Arbeit. Ähnliches stelle ich immer wieder für die Darstellung von Journalistentätigkeiten fest. Auch da ist ja viel mehr dröge Schreibtischarbeit als diese spannende Recherche, die dann immer filmreif gemacht wird. Und ich habe tatsächlich in den Büchern zumindest so durchschimmern sehen, dass eben auch im Agenten- und Spionenleben ziemlich viel dröge Sachen stattfinden und ziemlich viel mühevolle Kleinarbeit. Und mein größter Verdacht ist, dass auch viel vergebliche Arbeit dabei ist.
Das vermute ich auch ganz stark. Ich bin gespannt, was wir davon noch zu hören bekommen. Jetzt haben Sie also kennengelernt, meine Gäste heute in der Lesart im Deutschlandfunk Kultur, heute aus dem Essener Grillo-Theater, eben gemeinsam mit dem Schauspiel Essen und mit der Buchhandlung Proust, heute eben über Geheimdienste. Hab schon gesagt, also viel werden wir reden über diese Frauen, die mehr als 100 Jahre lang die Spionage in und aus Deutschland geprägt haben, eben auch im Kalten Krieg. Wir fangen jetzt aber doch an, Frau Bassewitz, mit einem Mann, nämlich Ihrem Vater. Ich habe vorhin schon gesagt, so, ich wüsste wirklich gerne, wann Sie so gedacht haben, Mensch, mit dem Mann stimmt doch was nicht. Wann haben Sie das erste Mal so überlegt, nee?
Ja, das war eigentlich in der Zeit, als ich Teenager war und wir damals nach Holland zogen. Und also erstmal ständig Partys und so weiter und so weiter. Und da trieben sich schon sehr viele.
Also nicht Ihre, sondern die Partys des Vaters.
Ja, Partys des Vaters. Und da trieben sich relativ viele Menschen aus den östlichen Ländern, also Polen, Tschechoslowakei und so weiter rum. Und dann habe ich ihn tatsächlich einmal erwischt dabei, wie sich mit falschem Namen am Telefon meldete. Und habe ihn natürlich gefragt, habe ich gesagt, hey, was soll das? Und dann hat er mir nur so eine halbscharige Antwort gegeben, ist also nicht wirklich drauf reingegangen.
Gräfe hat er sich genannt.
Das war eines seiner tatsächlichen Alias. Genau, sein Tarnname. Er hatte noch einen anderen, Färber. Und an dem Tag hat er sich mit Gräfe gemeldet. Und dann hat er irgendwas erzählt, ja, manchmal müsste er geheim auftreten, weil er als Diplomat irgendwelche geheimen Dinge rausfinden muss. Und das war es aber im Grunde genommen.
Und Sie haben ihm das auch nicht so richtig abgenommen. Sie sind ihm dann hinterhergeschlichen.
Ja, ich bin am nächsten Tag, ich war eine Meisterin im Schuleschwänzen. Und bin ihm dann am nächsten Tag hinterhergeschlichen, weil er sich dann irgendwie mit jemand verabredet hat in einem Wäldchen hinter unserem Haus. Das war eine Dame, die ich vorher auch immer schon wieder gesehen hatte. Und ganz viel später stellte sich raus, dass das, also diese Dame, das habe ich leider nicht hart recherchieren können, eine Doppelagentin war, die hat lange für ihn als Sekretärin gearbeitet.
Eine Sekretärin, die aber für?
Die DDR arbeitete.
Genau. Und das ist, also man muss jetzt sagen, irgendwie, wenn man diese beiden Bücher gelesen hat, da denkt man klischeehafter und typischer geht's ja schon fast nicht mehr. Also auch Ihr Vater hatte eine Sekretärin, die ihn sehr wahrscheinlich ausspioniert hat. War Ihnen das da so klar, als Sie da in den Park hinterhergelaufen sind, was da gerade passiert? Sie hätten ja auch denken können, der hat eine Affäre.
Ich habe beides in die Waagschale geschmissen, ehrlich gestanden. Wobei mein Vater eigentlich nicht der Typ für Affären war. Nee, so richtig klar war es mir nicht. Ich meine, ich war, wie gesagt, Teenager, habe dann andere Dinge im Kopf gehabt und bin der Sache nicht weiter nachgegangen, weil ich eh ohnehin wusste, Fragen bekomme ich keine anständigen Antworten drauf.
Und es gab ja noch mehr so kleine Erlebnisse, bei denen man wahrscheinlich stutzig wird, wenn man zum Beispiel im alten Kohlenkeller ein verstecktes Fotolabor findet.
Ja, das war sehr spannend.
Das glaube ich. Wie alt waren Sie da?
Da war ich, als ich das Fotolabor entdeckt habe, da war ich so 13, 14 auch.
Da fängt aber auch die Fantasie an zu laufen. Und was dachten Sie da?
Ja, da habe ich gedacht, hey, was soll das? Und dann habe ich herumgefragt von meinem Großvater, das war alles im Haus meines Großvaters, von dem habe ich keine Antwort gekriegt, hat den auch nicht interessiert. Und dann habe ich sehr, sehr viel später, das ist ein anderer Freund, der dort lebte auf diesem Grundstück, den habe ich mal gefragt und er sagte, dass er für meinen Vater in den 60er Jahren Fotos entwickelt hat. Und er kannte sich auf, weil der damals in einer das hieß Filmunion in der Nähe von Remagen und er hat dort als in der Kopieranstalt gearbeitet. Also er kannte sich mit Entwicklungen und sowas aus, wusste aber auch nicht genau, was da auf den Fotos war, sagte irgendwelche Menschen.
Das ist ja, so stelle ich mir das vor, ohne Ahnung zu haben, so ein Grundproblem, was Geheimagenten wahrscheinlich haben. Wie sage ich es meiner Familie nicht? Frau Müller, gibt es da irgendwie so bestimmte Kniffe? Haben Sie da irgendwas herausgefunden? Gibt es da Handbücher? Wie täuscht man die eigene Familie?
Also ich glaube, früher war es schon so, wer konnte, hat es komplett vertuscht und hatte einfach ein ganz anderes Leben, das teilweise, wenn man das auch, bevor man vielleicht seine Frau oder seinen Mann kennengelernt hat, von dann dem Amt, für das man arbeitete, ausgedacht war. Heute ist das tatsächlich ein bisschen anders. Da wird sogar erlaubt, dass man seinen engsten Familienmitgliedern, Partnern, wie auch immer, das erzählt, für wen man arbeitet. Dann aber nicht genau, was man da immer so tut. Also es ist schon sehr schwierig und deswegen sind das, glaube ich, auch sehr besondere Menschen, die den Job machen. Die sind schon, neigen vielleicht auch manchmal zur Paranoia, sind einfach sehr verschwiegen, sind wahrscheinlich nie so richtig um eine Lüge verlegen, können sehr schnell sich Dinge ausdenken und geben aber ja auch sehr viel dafür her. Das heißt, das sind Leute, die machen das ja mit all ihrer Energie, die sie so haben.
In Ihrem Buch geht es nun viel um die Spioninnen und ich glaube, es ist auch gerade schon deutlich geworden, um Agentinnen, die als Sekretärin irgendwo arbeiten. Das ist ja eine Art und Weise, unauffällig zu sein, die hat nichts damit zu tun, wie man um die Ecke geht, sondern viel damit zu tun, was Männer glauben, über Frauen zu wissen.
Ja, das war auch so ein Punkt, wo wir diskutiert haben und gesprochen haben. Haben wir gedacht, heutzutage gibt es ja viel mehr Männer, die auch in solchen Bereichen arbeiten. Also heute hätten wir wahrscheinlich auch viel mehr Sekretäre, die angeworben werden würden. Aber das war natürlich auch der Zeit geschuldet, dass Frauen eben als Vorzimmerdamen und Co. gearbeitet haben. Und gerade die Stasi hat diese Methode ja perfektioniert, sogenannte Romeo-Agenten einzusetzen, also Männer, die sich gezielt an alleinstehende Frauen rangemacht haben und natürlich entsprechend vorher ausgeforscht. Man wusste, was für Hobbys hat diese Frau, was für Interessen hat die. Und dann hat man denen halt entsprechend einen Mann an die Seite gespielt, der diese Interessen und Vorlieben bedienen konnte und über die Liebe dann versucht, diese Frauen dazu zu bewegen, für die Staatssicherheit zu arbeiten. Und was eine Erkenntnis war aus der Recherche, wo wir gelesen haben dazu, hatten wir immer den Eindruck, okay, diese armen, naiven Frauen wurden alle getäuscht und wurden in die Falle gelockt. Aber tatsächlich, wir hatten den Vorteil, wir konnten ja Akten aus dem Westen und dem Osten auswerten. Das heißt, wir hatten Zugriff auf das Stasi-Unterlagenarchiv und auf die Archive der deutschen Nachrichtendienste. Und da ist ein ganz anderes Bild entstanden, nämlich, dass diese Frauen tatsächlich schon ganz genau wussten, was sie da gemacht haben und dass sie nicht blind in irgendwas reingerannt sind, sondern das auch als Form wiederum von Emanzipation für sich betrachtet haben in einer Gesellschaft, in der sie halt nur die Vorzimmerdame war, die den Kaffee kocht und die Akten sortiert, zur Akteurin zu werden.
Und die Fälle, die Sie da schildern, manche sind bekannt, manche sind nicht so bekannt, die sind wirklich atemberaubend. Also man muss ja sagen, im Kalten Krieg waren natürlich eine Menge Geheimdienste in Deutschland unterwegs. Also die CIA und die Briten haben in den Osten rübergespäht, der Verfassungsschutz, der BND irgendwie auch. Dann hat natürlich irgendwie Stasi und KGB zurückgespäht. Also es war eine Menge los. Und dieser Trick mit den raffinierten Sekretärinnen, die in Wirklichkeit gut ausgebildete Agentinnen waren, der funktionierte ja in beide Richtungen. Ein Fall, den Sie prominent schildern, eine CIA-Agentin, Erika Lukenwitz. Was war das für eine Frau und wo ist die Grandioses untergekommen?
Da kann Ann-Kathrin viel, viel besser zusprechen als ich.
Na dann, Frau Müller, erzählen Sie uns das.
Erika Lukenwitz hat tatsächlich mit einer Freundin jahrelang für die CIA spioniert. Und die beiden haben in einer Fabrik sozusagen und direkt in der Partei.
Beim Zentralkomitee.
Genau, beim Zentralkomitee spioniert und haben aus beiden Richtungen sozusagen viele Dinge rausfinden können, weil die eine hat sozusagen bei einem Telefonier, das waren so Telefonautomaten in der Zeit damals, haben die gebaut und konnten darüber eben auch wissen, wer baut jetzt wo welche Telefonanlagen, wer spricht da mit wem, all diese Dinge konnte sie rausfinden. Die andere dann eben beim Zentralkomitee und so hatten die wahnsinnig wichtige Informationen, die sie dann eben zusammengepackt und der CIA übergeben haben. Und Frau Lukenwitz hat dann zusätzlich auch noch für das Berliner Landesamt für Verfassungsschutz spioniert und war wahnsinnig umtriebig und auch da interessanterweise, die hätte sich sicherlich nicht Feministin genannt oder so, war aber wahnsinnig enttäuscht davon, wie sie behandelt wurde von den Männern und hat so auch irgendwie so eine zweite Form von wichtig fühlen irgendwie gefunden in dieser Tätigkeit.
Das finde ich auch ganz spannend, dass die beiden dann untereinander reden darüber, wie positiv und gut sie doch von den CIA-Männern behandelt werden. Wobei, da muss man sagen, da geht es um so Banalitäten wie, wenn ich da hingehe zum Gespräch, dann gibt es Kaffeekuchen mit Sahne.
Genau, Sahnetorte. Sehr wichtig offenbar, wenn man in der DDR arbeiten muss. Ansonsten, nein. Es ist tatsächlich so, dass sie sich hofiert fühlten, dass sie sich wichtig fühlten, dass sie enttäuscht waren von diesem System, wo sie irgendwie nicht so hoch kamen, wie sie es sich offensichtlich selbst zugetraut hatten. Die eine hatte ganz viele traurige Liebschaften, die andere hatte dann ganz viele Affären. Also auch sehr interessante Leben, auch für die Zeit, weil man das irgendwie heute so anders, zumindest ich mit meiner Generation wahrscheinlich zurückgucken.
Das für diese beiden Frauen persönlich sehr Bittere muss ja gewesen sein, dass dann diese netten, freundlichen CIA-Männer, die sich so um sie gekümmert haben, sich, als die beiden Frauen aufgeflogen sind, überhaupt nicht mehr um sie gekümmert haben. Wie ging das weiter mit den beiden?
Es wurde geheime Tinte in einem Brief gefunden. Also nach dem Mauerbau konnte man nicht mehr einfach rüberfahren nach West-Berlin und Informationen übergeben, sondern man hat es dann mit geheimer Tinte gemacht. Und einmal fiel eben ein Brief auf bei der Stasi. Und
die fühlten sich vielleicht auch ein bisschen zu sicher. Diesen Brief haben sie eingeworfen im Briefkasten direkt vor dem Zentralkomitee. Das ist ja
da
auch
haben sie
gewagt.
Halt auch gearbeitet, ne?
Ja, ja.
Ja. Vielleicht war es auch einfach Faulheit, aber ja, es war nicht so smart. Und dieser Brief ist tatsächlich einem Mitarbeiter aufgefallen. Die konnten dann diese geheime Tinte sehen. Sichtbar machen und wussten aber erstmal nur, da schreibt jemand mit geheimer Tinte und dachten, wie immer in dieser Zeit, erstmal
ein Mann.
Es ist ein Mann. Und dann aber gab es einen weiteren Brief, den sie Monate später fanden. Also es hat Monate gedauert, bis sie dann wieder einen Brief fanden und dann das einkreisen konnten. Und da hat sie leider erwähnt, dass sie eine Prämie zum Weltfrauentag bekommen hat. Und damit war klar, es ist eine Frau. Und damit konnte man sie sehr stark eingrenzen, weil sie hatte eine Gallenerkrankung. Und auch das stand in dem Brief. Und das wusste die Stasi dann natürlich sofort. Und dann hat man sie festgenommen. Hat ihr verschwiegen, dass sie Krebs hat, weil man dachte, dann sagt sie nichts mehr, weil sie eh bald stirbt, was wirklich menschenunwürdig ist, finde ich, aber gut. Und hat sie verhört und dann hat sie sich irgendwann einer Krankenschwester anvertraut und die hat sie sofort dann auch ihre Freundin auffliegen lassen.
Und wenige Wochen nach dem Urteil ist sie dann tatsächlich an dem Krebs gestorben. Also das ist wirklich eine Geschichte, wie man nicht mit Menschen umgeht.
Absolut. Und die CIA, das war ihre Frage, sorry, die hat sich leider nicht drum gekümmert, die beiden Frauen rüberzukriegen sozusagen.
Weil so etwas wie Agentenaustausch, Herr Baumgärtner, gab es ja eigentlich schon zu der damaligen Zeit.
Es gab auch zu der Zeit schon einen Agentenaustausch. Da vielleicht noch ergänzend, die CIA ist auch bis heute nicht bereit, irgendeine Information darüber preiszugeben, warum sie sich damals nicht um diese Frauen gekümmert hat. Also sonst sind die nicht so zaghaft wie deutsche Nachrichtendienste, was die Freigabe von alten Nachrichtendienstakten und Operationsakten beträgt. Aber gerade der Fall, wo sie eben diese Frauen haben hängen lassen, kein Wort bis heute.
Also wir haben extra angefragt, wir haben nichts bekommen.
Wie das überhaupt mit der Recherche war, bin ich nachher noch gespannt, was Sie mir da erzählen können, was denn so Geheimdienste überhaupt an Akten rausgeben und was denn da so geschwärzt ist und was alles angebliche Geheimsachen sind. Jetzt haben wir, das ist nur einer von vielen, vielen Fällen, über diese beiden Frauen geredet, die das ja aus eigenem Antrieb getan haben. Wie war das denn bei Ihrem Vater? Haben Sie mal herausgefunden, wann da eigentlich so der erste Kontakt zum späteren BND, damals noch Organisation Gehlen, zustande gekommen ist?
Ja, das habe ich entnommen. Ich habe Gott sei Dank sehr viele Briefe gefunden, die er im Laufe seines Lebens an seine Mutter geschrieben hat. Und habe dann so bisschen gemutmaßt, der war Student in Bonn und muss damals von Gehlen kontaktiert worden oder Männern von Gehlen kontaktiert worden sein, weil Gehlen zu der Zeit war immer auf der Suche nach smarten Männern. Und mein Vater war sehr, sehr gut vernetzt. Der war Mitglied in so einer schlagenden Verbindung Corps Borussia. Der war bei den Johannitern, die damals auch sehr stark waren. Also das heißt, der war in hohen Kreisen gut vernetzt. Und das wusste der natürlich. Und wie gesagt, als Geflohener aus dem Osten hatten die kein Geld. Also ich nehme an, der hat ihn auch mit Geld geködert.
Wie läuft das dann ab? Also es gibt erstmal einen Kontakt und dann bittet man um Gefallen oder wie findet diese Anbahnung statt?
Also erst kommt jemand, der spät den Anzuwerbenden aus. Und dann wird er kontaktiert und dann ist es natürlich eine Überredungskunst. Und dann gibt es den sogenannten Tipper, das ist derjenige, der den Tipp gibt. Da ist jemand, den könnten wir anwerben. Und dann gibt es den Forscher, der ihn ausforscht. Und dann gibt es den Werber, der anschließend ihn dann nach Pullach gebeten hat. Und dessen Überredungskünste haben ihn überredet zu sagen, okay, ich mach mit.
Und das ist ja nicht ganz ohne, weil Ihr Vater dann schon gegenüber diesem Werber auch Papiere über sich selber schreiben musste, eine Selbstauskunft und auch über alle Menschen, mit denen er in den letzten Jahren Kontakt hatte.
Ja, das hat mich sehr verblüfft, wie ich das gefunden habe in den Unterlagen. Da hat er sämtliche Verwandte, also seine Mutter, Vater, Geschwister, die Leute, mit denen er Kontakt hatte. Und zum Teil waren da Anmerkungen am Rande, ist als Quelle geeignet, könnte als Kurier eingesetzt werden. Also immer schon so mutmaßlich, wie er diese Leute für sich verwenden könnte, beziehungsweise für den Dienst.
Ich muss sagen, wenn ich sowas finden würde, dass mein Vater so etwas über die ganze Familie und alle geschrieben hätte, ich wäre ziemlich schockiert. Wie ging Ihnen das?
Ich war eher amüsiert. Ich habe gesagt,
wow.
Doch, also nee, schockiert war ich nicht. Mein Vater ist sehr früh viel zu jung gestorben und ich bin einer großen Neugierde an das Thema rangegangen. Und jetzt nicht, ich muss irgendetwas aufarbeiten, und wie ich das gefunden habe, da war ich ehrlich gestanden amüsiert. Habe ich gesagt, wie arbeiten die oder wie haben die gearbeitet?
Ist das, wenn Sie so, Frau Müller und Herr Baumgärtner, so dieses ganze Jahrhundert Geheimdienste angucken, ist das so ein typisches Verfahren, um jemanden zu rekrutieren, oder wie läuft das? Wer von Ihnen mag das erklären?
Ja, tatsächlich, gerade für den Bundesnachrichtendienst war das bis zum Fall der Mauer, war dieses Tippen, also dass Leute andere Leute empfehlen, die sie als für geeignet für den BND betrachten, die gängigste Methode, was maßgeblich damit zu tun hatte, dass man natürlich eine unglaubliche Angst vor Infiltrationen von Ostspielen hatte.
Zu Recht?
Wie wir heute wissen, zu Recht und auch schon damals wussten. Und das ganze Ausmaß ist ja tatsächlich erst nach dem Mauerfall öffentlich geworden. Aber tatsächlich, diese Methode war so, und auch im Bundesamt für Verfassungsschutz gab es zum Beispiel die Spionageabwehr, die ja genau dafür da war, eben solche Ostspione zu enttarnen, war auch so abgeschirmt, dass sie selbst in diesem Mikrokosmos Geheimdienst, der schon abgeschirmt ist, nochmal eine geschlossene Zelle war, um bloß keine Angriffsfläche für Ostagentinnen und Ostagenten zu bieten.
Und das Forschen und Werben, das gibt's heute für Quellen. Also, dass man eben überlegt, wer könnte uns was Gutes über den KGB erzählen? Kennen wir irgendwen, der da vielleicht irgendwie Kontakte hat? Und zwar jemand, der nicht ganz oben ist, weil die sagen meistens nichts, aber vielleicht drunter. Nicht ganz so wichtig, nicht ganz so gut gewertschätzt. Jemand, der eigentlich abends nach Hause geht, sagt, der Job war heute wieder scheiße. Den kann man gut anwerben. Der hat vielleicht Lust, dem Chef einen mitzugeben oder hat Lust auf mehr Geld oder wie auch immer. Und deswegen dieses Forschen und Werben, das gibt's bis heute. Und das Tippen oder dass man aus anderen Behörden Leute ranzieht, gibt's auch immer noch. Oder dass sich Leute plötzlich aus dem Innenministerium bewerben, weil sie sagen, ich habe jetzt mal Lust, das kennenzulernen. Aber man kann sich heute klassisch das studieren. Also man kann das über ein Studium oder eine Ausbildung werden.
Damals begonnen hat das also in Westdeutschland, Vorläufer des Bundesnachrichtendienstes, mit der Organisation Gehlen. Eine aus heutiger Sicht doch ziemlich fragwürdige Organisation, muss man sagen. Wegen massiver NS-Verbindungen, Gehlen selber hat ja schon unter Hitler den Auslandsgeheimdienst Fremde Heere Ost geleitet. Da habe ich mich, Sie nicken jetzt gerade schon, Frau Bassewitz, bei Ihrem Buch ein bisschen gewundert, weil ich finde, das klingt so harmlos. Sie schreiben da zum Beispiel, Gehlen rekrutierte mit Vorliebe Männer aus unbelasteten Wehrmachtskreisen und guten Familien, natürliche Netzwerker. Ist das nicht ein bisschen sehr freundlich?
Das war im Nachhinein gesehen sehr freundlich, das stimmt. Weil später gab es ja diesen Fall mit dem Heinz Felfe, das war eine der größten Spionage-Maulwurf-Geschichten eigentlich. Und zu dem der Zeitpunkt wurde dann ein junger Geheimdienstmitarbeiter, der Hans-Henning Krome, eingesetzt, um den BND eigentlich von Altnazis zu säubern. Und dann haben sie, glaube ich, 70 Menschen haben sie damals vor die Türe gesetzt. Und das war aber wie im Gesamtdeutschland, ich meine, Lehrer waren Nazis, also die waren ja überall noch. Also war der BND jetzt nicht unbedingt eine Ausnahme, beziehungsweise die Organisation Gehlen.
Würden Sie beide, Frau Müller, Herr Baumgärtner, das auch so sagen? Die Organisation Gehlen war halt genauso mit Nazis durchsetzt wie ganz Deutschland? Oder war das schon so ein kleiner Magnet?
Das, ich würde schon sagen, das war ein ziemlich krasser Magnet für Leute aus der SS, dem Sicherheitsdienst, aus der Wehrmacht. Und das Interessante ist auch, wenn man sich das historisch anschaut, es gab ja im Nationalsozialismus auch einen eigenen Nachrichtendienst, also mehrere Nachrichtendienste, aber auch die militärische Abwehr. Und interessanterweise hat Gehlen aus der Abwehr nur sehr, sehr wenig Leute übernommen danach. Und die Abwehr, wie man heute ja zumindest weiß, aus dem Kreis haben sich die 20. Juli-Verschwörer rekrutiert. Canaris, der Chef der Abwehr, ist im Konzentrationslager dann ermordet worden. Und das waren schon Leute, die waren in Teilen eher in Opposition, zumindest zu dem Stil des Nationalsozialismus, wie ihn Hitler gefahren hat. Und gerade aus dem Kreis, und das lässt sich ganz gut rekonstruieren, weil sich diese Leute nach dem Zweiten Weltkrieg wieder zusammengeschlossen haben zu einem Freundschaftsverein. Und diese Magazine, die haben eigene Magazine für sich rausgebracht und die haben wir im Bundesarchiv sichten können. Und da gibt es dann auch Briefwechsel mit den Nachrichtendiensten, und da sieht man dann ganz gut, dass halt ihre Expertise nicht mehr gefragt war. Und insofern würde ich schon sagen, das war schon ein Rekrutierungsbecken für harte Nationalsozialisten.
Jetzt haben wir gerade über die Organisation Gehlen gesprochen, die ja dann eben später zum Bundesnachrichtendienst wurde und die aber da am Anfang schon auch sehr erfolgreich wurde, um wieder auf die Frauen zu kommen, mit denen auf jeweils der anderen Seite geforscht wurde. Operation Gänseblümchen war auch so eine ganz frühe Aktion. Frau Müller, was war das für eine?
Ja, das war Elli Bacchatis und die hat tatsächlich sehr erfolgreich spioniert für den BND. Und Herr Gehlen, der, glaube ich, jetzt nicht der größte Frauenfreund war, hat sich tatsächlich in seinen Memoiren auch bei ihr explizit bedankt, weil er sagt, ihr Mut, ihrer und der von einer anderen Person, hat es sozusagen geschafft, gegen die DDR richtig was zu schaffen, weil sie tatsächlich beim DDR-Ministerpräsidenten spioniert hat. Und
wow.
Das war schon ganz schön hochrangig.
Wie hat sie das gemacht?
Sie hat sich dessen Vertrauen erarbeitet und hat nach und nach dann eben Informationen rausgetragen. Also ich glaube, da spielt auch wirklich viel rein, dieses Frauenbild aus der Zeit, dass man Frauen das einfach nicht zugetraut hat. Dass man einfach dachte, ja, die kann halt tippen und die kann irgendwie gut Diktat aufnehmen und stenografieren oder so. Und die ist schön ruhig. Und dann saß die da und bekam aber alles mit, durfte in den wichtigsten Runden sitzen, weil sie eben alles stenografieren musste und wurde aber da eben so als vielleicht auch Gänseblümchen irgendwie eher gesehen und war aber tatsächlich jemand, der wirklich alles auch politisch irgendwie offensichtlich verstand und mitnahm.
Das ist ganz spannend, weil Sie zitieren ja tatsächlich dann auch aus den späteren Büchern von Gehlen selbst, der also diese Einsatzbereitschaft lobt, welche Risiken und Opfer sie auf sich genommen habe, wie intelligent sie das gemacht habe. Als sie aber damals dann aufflog in der bundesdeutschen Presse, war sie irgendwie die schlichte Sekretärin, die das quasi eher aus Versehen gemacht hat? Wie wurde sie damals dargestellt?
Ja, die bundesdeutsche Presse war jetzt auch nicht sonderlich feministisch in dieser Zeit. Also natürlich hatte man dasselbe Bild über Frauen in diesen Diensten, genau wie in der Gesellschaft, genau wie in Medien. Und das ist ganz interessant, dass überhaupt, also es gab tatsächlich mal einen Spiegeltitel über diese spionierenden Sekretärinnen, weil dann eben 5 innerhalb von wenigen Wochen aufgeflohen waren.
Und, 5, 2 bei der NATO, 3 bei der CDU, nicht schlecht.
Genau, alle von der Stasi dann in dem Fall. Und den alten Fall Gänseblümchen hatte man da schon quasi wieder vergessen, dass nämlich eigentlich die Organisation Gehlen quasi Vorreiter war. Und dann kam eben etwas später die Stasi dann mit den Romeo-Agenten und den sehr erfolgreichen Frauen. Aber ja, also man hat sie eher belächelt und es auch nicht so richtig verstanden. Und man hat auch immer gedacht, ja, da muss irgendein Mann die gut geführt haben.
Die schwächere Hälfte war sie immer. Grundsätzlich
das schwache Geschlecht, ja.
Das ist einigermaßen irre, Herr Baumgärtner, weil ja man ja sagen muss, mit dieser kompletten Fehleinschätzung sich da ja nun eindeutig die Männer als das schwächere Geschlecht erweisen, oder?
Definitiv. Vor allem der Fall Bacchatis hat es sehr, sehr gut gezeigt, weil Gehlen wollte immer diese Frau selber, also dass der BND sie selber führt, weil die ganze Informationsübermittlung hat immer über einen Mann stattgefunden und der hat hartnäckigst abgeblockt, dass die BND-Agenten selber Kontakt zu ihr haben können. Das heißt, er hat das Geld eingestrichen, hat ihr dann mal ein paar Sachen gekauft, die er ihr immer rübergeschoben hat, aber er hat den Ruhm des BND eingefahren. Er hat das Geld eingefahren und hat wirklich alles dafür getan, dass sie da isoliert bleibt und er als Mittelsmann dazwischen bleibt.
Da gibt es auch eine ganz interessante Akte, wenn ich das noch kurz sagen darf. Und zwar gab es einen, man muss schon sagen, eigentlich Aufschneider, der behauptet hat, er wüsste, was jetzt beim nächsten, ich glaube, es war der Volkskongress oder so, stattfinden wird und hat quasi die Organisation Gehlen darüber informiert. Und sie hat eben aber auch informiert. Und man hat dem Mann geglaubt und sie hat aber recht.
Und das sagt eine Menge aus. Und sie zeichnen ihre Geschichte nach und es wird sehr deutlich, die ist da halt auch nicht reingestolpert, die ist da nicht angeworben worden, die hat schon ihre Bewerbung, war schon tatsächlich der Plan, dort zu spionieren. Wie haben Sie denn sowas herausgefunden bei der Recherche?
Also da gab es tatsächlich auch da das Glück, dass man von beiden Seiten sozusagen in die Akten gucken konnte und dass sie auch tatsächlich dann später, als sie in der DDR dann war, darüber geredet hat, was sie getan hat. Also sie hat dann da Vorträge gehalten und
oder auch mächtig stolz auf ihre Arbeit.
Die war ziemlich stolz, sie hat ja auch viel geschafft. Also Christel Hoffmann hieß sie dann und sie war tatsächlich, hat mit ihrem Lebensgefährten, der sie ideologisch offensichtlich überzeugt hat, also sie war Überzeugungstäterin. Sie hat gesagt, hier das BRD-System, das wirft mir so viele Hürden in den Weg. Ich war die Beste in meinem Kurs. Ich habe die besten Englischnoten gehabt. Ich habe so und dann war ich auszubilden und musste den Job der Chefin machen, weil die ewig ausfiel und ich wurde aber nicht wie die Chefin bezahlt und dann ist das passiert und das passiert und das kann man alles so nachvollziehen, dass sie das richtig so wütend gemacht hat und dann kam eben da dieser kommunistische Mann und hat ihr irgendwie erklärt, dass das ja alles viel gleichberechtigter da im Osten sei und dann hat sie aus Überzeugung spioniert und dann eben auch später da gelebt, in Erfurt glaube ich, und hat dann von da auch mal einen Brief an den Stern geschrieben, weil sie wütend war, dass im Stern stand, dass die Frauen ja das alles nur, also eigentlich zurück wollten in ihre alten Leben. Und da gibt es einen sehr lustigen, langen Leserbrief, den man auch noch finden kann im Archiv. Und da regt sie sich mächtig auf.
Ich glaube, das ist ein schöner Punkt, um mal tatsächlich über Ihre Recherchewege zu reden. Also Sie haben jetzt gerade schon gesagt, das ist natürlich okay, ein Leserbrief, den findet jeder. Sie haben bei den Geheimdiensten angefragt, haben da offensichtlich auch verblüffend viel bekommen, aber manchmal wahrscheinlich auch nicht. Also ich weiß nur irgendwie sonst, dass ja Geheimdienste dann gerne mal selbst Zeitungsartikel, die sie abheften, plötzlich zur Geheimsache erklären. Also wie läuft das? Sie nicken gerade schon, Herr Baumgärtner. Aber was für Erfahrungen haben Sie gemacht jetzt beim Anfragen von Akten bei den Geheimdiensten?
Wir sind ja verschiedene Wege gegangen. Ein Weg war tatsächlich der, die Pressestellen anzurufen und zu sagen, hier, ihr habt eigene Archive, wir suchen zu folgenden Fällen Akten. Und da haben wir auch tatsächlich vom Verfassungsschutz recht schnell alles bekommen, was wir auch gesucht haben. Beim BND hat es ein bisschen länger gedauert und da haben wir auch ein bisschen was bekommen. Und dann haben wir natürlich auch so ganz klassisch investigativ gearbeitet, also uns über Kontakte, die wir hatten, versucht, an aktive und ehemalige Agentinnen ranzukommen, uns mit denen zu treffen, was dann teilweise auch sehr klischeehaft ablief mit, wir treffen uns auf der Terrasse folgendes Restaurants, es ist ein Tisch reserviert, Sie müssen nichts fragen, setzen Sie sich hin, ich komme dann und da gab es schon so filmreife Szenen und dann waren wir natürlich sehr, sehr viel im Bundesarchiv und haben uns da den Rücken kaputt gemacht auf den unbequemen Stühlen beim tausende Seiten abfotografieren, weil natürlich das Thema nicht aufgearbeitet ist, also man geht jetzt nicht ins Bundesarchiv und sagt, ich hätte gerne alle Akten zu Agentinnen von 1922, sondern man kann halt dann von 1922 bis X sich alle Akten geben lassen zum Thema Landesverrat, Landesverratsprozesse. Naja, und dann haben wir halt gewühlt und gewühlt, haben die Berthas und Hildegards gesucht und haben halt die Hennings und sonst sowas aussortiert.
Ich habe mich das gerade schon gefragt, weil ich könnte mir vorstellen, dass damals ja sogar die Bezeichnung Agent oder Spion selbst bei Frauen in männlicher Form benutzt wurde. Also wie kommt man in den Akten weiter mit was für Suchworten? Okay, Landesverrat und sonst?
Genau, Spionage gab es auch, aber man muss tatsächlich dann halt, dann kriegt man so einen Wagen und da sind dann so Stapel Akten drauf und da muss man einen runternehmen und aufblättern und Seite für Seite gucken und dann kommt ein Johannes und dann kommt irgendwann mal die Bertha oder die Elli oder sonst wer und dann fotografiert man sich das alles ab, das darf man Gott sei Dank und geht weg von den unbequemen Stühlen auf den bequemen Zuhause und liest das alles und guckt, ob da was Interessantes bei ist und sonst geht man nochmal wieder hin.
Also so richtig viel digitalisiert ist da auch noch nicht.
Es gibt schon digitalisierte Dinge und zum Beispiel Stasi-Unterlagenbehörde haben wir auch digitalisiert bekommen und so, aber es macht schon auch Sinn, wenn man nicht genau weiß, was man haben will. Also wenn man sich das alles hätte digitalisieren lassen, dann wäre man ja heute noch nicht fertig.
Kommt man auch nicht weiter. Frau Bassewitz, bei Ihnen die Recherche ist natürlich zu einem ordentlichen Teil eigene Erinnerung.
Ja.
Aber was noch? Sie haben zum Beispiel 7 grüne Metallkisten gefunden auf einem Boden.
Ja, wie ich anfing, überhaupt darüber nachzudenken, dieses Buch zu schreiben, habe ich gesagt, oh Gott, ich hatte eigentlich nichts zunächst. Wusste aber, dass mein Vater erstmal, der war ein ordentlicher Mensch, alles aufhob. Und dann bin ich auf den Speicher gegangen, fand eben diese Kisten, ich ahnte, dass da Dinge drin sind. Und da bin ich eben fündig geworden, einerseits mit den Briefen, die er an seine Mutter geschrieben hat, die zum Teil mir so Leads gegeben haben, wo die Reise hingehen könnte. Und dann habe ich tatsächlich ein paar Unterlagen auch zu seinen Tätigkeiten gefunden. Jetzt nicht im Detail, also nie mit Ergebnissen, aber zumindest hatte ich eine Ahnung, was er teilweise getrieben hat. Mit diesen Erkenntnissen bin ich dann auch an die Stasi-Unterlagen, habe ich angefragt, da kam nichts Erhellendes bei raus und von dem BND-Archiv ehrlich gestanden auch nicht. Also da habe ich von denen habe ich Gott sei Dank erfahren, die einzelnen Stationen, die er im Laufe seiner Spionagetätigkeit gegangen ist. Weil das hätte ich also mit den Unterlagen, die ich hatte, nicht nachvollziehen können.
Nun ist ja das eigene Gedächtnis somit das Unzuverlässigste, was es gibt. Was haben Sie denn dann gemacht, ohne richtig handfeste Unterlagen Ihrer Erinnerungen gegenzuchecken? Wie haben Sie gearbeitet?
Also ich habe mit ehemaligen Kollegen meines Vaters, mittlerweile verstorben, gesprochen, die mir so ein bisschen auf die Sprünge geholfen haben. Und ja, dann habe ich habe mit Menschen in seinem Umfeld geredet. Und die haben mir dann Dinge bestätigt und manche Dinge schmücke ich natürlich auch ein bisschen aus, um das ein bisschen netter klingen zu lassen.
Ja, ich lese den, ich finde doch ein bisschen irritierenden Satz im Vorwort. Beim Schreiben habe ich mir einiges erlaubt, vom Interpretieren bis zum Ausschmücken ist alles dabei. Das klingt ein bisschen wie eine Warnung. Was dürfen wir Ihnen denn glauben und was nicht?
Nichts.
Nichts? Da sind Sie Tochter Ihres Vaters.
Ja, bin ich die Tochter meines Vaters. Nein, ihr könnt mir schon glauben. Aber wie gesagt, ich habe ja so ein paar Fälle geschildert. Also manche, die Reise, also seine Operation in Taiwan, die ist one-to-one, was er da wirklich gemacht hat. Genauso wie die Sache Operation Prinz im Chrysanthemeland, wo er mit einem...
An der grünen Grenze?
Ja, an die grüne Grenze, genau. Das hat mir ein Kollege erzählt, relativ detailliert. Und ich habe dann halt den Winter ein bisschen geschildert, wie kalt es war und so.
Also, ja, aber Sie wissen, er war da, Sie wissen, er hat da die Grenzanlagen ausspioniert.
Genau, er war da, er hat die Grenzanlagen ausspioniert. Und ich habe dann halt das ein bisschen als Erzählung verpackt.
Und Sie wissen auch, dass er tatsächlich in Helsinki sowjetische Spione angeworben hat.
Und da mutmaße ich später, dass der Typ eben damals in Holland auch wieder auftauchte.
In Holland wieder, als Sie in Den Haag waren und die große Party schmissen.
Genau. Und da war er meines Erachtens bei der sowjetischen Botschaft, war aber ein dicker Freund von meinem Vater, der sich sehr viel mit Osteuropäern rumtrieb zu der Zeit.
So schließt sich dann der Kreis der
Erinnerung
und genau. Mit ein paar Briefen und Erzählungen von Freunden. Man merkt jetzt schon, die Bücher sind sehr unterschiedlich aufgebaut, würde ich sagen. Sie sind offensichtlich auch sehr unterschiedlich recherchiert. Sie sind auch vom Stil sehr, sehr unterschiedlich. Herr Dirksen, wenn Sie da so mal mit dem Blick des Kulturchefs drauf gucken, mögen Sie mal so ein bisschen charakterisieren, damit unsere Hörerinnen und Hörer, die die Bücher jetzt nicht gelesen haben, so ein bisschen einen Geschmack dafür kriegen, wie die Bücher sich unterscheiden?
Naja, ich denke, das Buch von Frau Bassewitz fokussiert sich zum einen auf eigene Erinnerungen und eigene Biografie, kombiniert mit dem, was über das Leben des Vaters herauszubekommen ist. Das ist eine sehr individuelle Geschichte, eine punktuelle Geschichte, die vieles ahnen lässt, aber auch einiges halt im Dunkeln lässt. Also ich habe bei dem Buch von Frau Müller und Herrn Baumgärtner wahnsinnig viel gelernt über die Geschichte. Also dass das tatsächlich im Kaiserreich losging, man muss sich, glaube ich, wirklich vorstellen, dass diese Spionage tatsächlich eine Möglichkeit war für Frauen, sich selber viel weiter zu verwirklichen, als das sonst auf anderen Feldern möglich war. Wenn man bedenkt, dass es Spioninnen gab, bevor man studieren durfte als Frau in Deutschland, das ist schon beachtlich, finde ich. Und dann habe ich eine Figur kennengelernt, die russisch geborene, französisch aufgewachsene Frau, die möglich gemacht hat, dass der D-Day überhaupt geklappt hat, die eine abenteuerliche Biografie hat und zu Fuß und mit dem Fahrrad durch ganz Europa gereist ist in den 30er Jahren. Also das sind so Ausnahmefiguren, wo ich denke, das ist gut, dass ich die kennengelernt habe. Und auf der anderen Seite, finde ich, ist in dem Buch eben auch der Fall von Frau Batschatis geschildert, der ja tödlich endet. Also mit einem Todesurteil, das auch vollstreckt wird in der DDR, wo man dann merkt, das ist nicht James Bond, das ist nicht nur Spielerei, sondern das ist blutiger, tödlicher Ernst.
Auch der D-Day war natürlich tödlicher, blutiger Ernst und wir können dieser Frau unfassbar dankbar sein. Das ist eine irre Geschichte. Mag einer von Ihnen beiden in wenigen Sätzen erklären, was hat diese Frau mit dem D-Day zu tun?
Das muss Ann-Kathrin machen, das ist ihr absoluter Lieblingsfall.
Na dann, Frau Müller, die ist toll, die Geschichte.
Lili Sergejew ist wirklich eine Ausnahmegestalt, das muss man einfach so sagen. Die hat schon in jungen Jahren, wollte sie Journalistin und Malerin gleichzeitig sein, ist von Paris nach Warschau zu Fuß gelaufen, um sich inspirieren zu lassen, hat Hermann Göring interviewt, war ein paar Tage im Arbeitslager der Nazis, ins KZ durfte sie leider nicht. Wenn sie auf der Reise irgendwie mal 3 Tage im Gefängnis war, dann fand sie das aufregend und hat irgendwie was dabei gelernt und ihr Notizbuch vollgeschrieben und hatte gefühlt gar keine Angst. Und am Anfang schien sie auch gar nicht jetzt so super ablehnend gegenüber den Nazis zu sein, zumindest merkt man das ihren Interviews nicht an, aber dann besetzen die Nazis ihr geliebtes Paris. Und dann wandelt sich das alles und sie will ihr Paris befreien. Und sie hat dann nachts, überlegt sie sich etwas und sagt dann auch zu ihrem Hund, laut ihrem Tagebuch, das wir glücklicherweise auch gefunden haben, dass das ein tödliches Spiel werden wird, aber dass sie es probieren will und überlegt sich, die deutsche Abwehr hatte nämlich schon mal versucht, sie anzuwerben über einen Agenten, der als Journalist tätig war und das war aber nur seine Tarnung. Und das hatte sie abgelehnt. Und jetzt überlegt sie sich, dass sie das annimmt, sich von den Deutschen ausbilden lässt und dann zu den Engländern geht und sagt, hier, die Deutschen vertrauen mir, nutzt mich, ich will mein Paris wieder haben, so ungefähr. Und das klappt. Sie lässt sich jahrelang von den Deutschen ausbilden, weil die es ewig brauchen, um sie weiterzuschicken, sozusagen nach England. Über Gibraltar lief das damals. Und als sie dann in Gibraltar da sozusagen diesen englischen Grenzbeamten sozusagen sieht, fragt er sie, möchten Sie hier Ihre Familie besuchen, weil sie da eine Tante, glaube ich, hatte. Und dann sagt sie, nee, ich möchte für Sie spionieren. Und der dachte natürlich, die spinnt, aber sie hatte recht. Die haben sie dann geprüft und haben sie dann eingesetzt und sie hat tatsächlich am Ende bei dieser Operation Double Cross mitgemacht und Operation Fortitude, wo man den Deutschen falsche Infos zum D-Day gefüttert hat. Also die Deutschen wussten, es soll eine Landung geben über Frankreich sehr wahrscheinlich. Und sie hat denen dann eben gesagt, ja, hier, die landen da und da an. Und das war kilometerweit weg von da, wo wirklich angelandet wurde. Und deswegen haben die Deutschen ihren Atlantikwall an der falschen Stelle weiter aufgebaut. Und dann hat der D-Day geklappt.
Eine ganz, ganz großartige Frau. Und ein Beispiel, wo man sieht, wie wichtig die Tätigkeit von Geheimagentinnen sein kann. In dem Fall völlig unbestritten. Herr Dirksen, Sie haben ganz am Anfang schon gesagt, so manchmal fragt man sich auch so, was wird da eigentlich alles gearbeitet und abgeheftet und sortiert und neu sortiert und wieder abgeheftet, was vielleicht gar nicht so richtig viel bringt. Haben Sie da an bestimmte Beispiele gedacht oder ist es mehr der triste Alltag, der uns auch aus den Büchern entgegenschwappt?
In der Tat musste ich bei den Schilderungen von Frau Bassewitz manchmal dran denken, dass da jemand auch in ein Amt gegangen ist und Informationen zusammengestellt hat, wo ich sagen würde, die waren jetzt vielleicht doch nicht so super geheim, sondern die sind für einen Geheimdienst wichtig als Basisinformationen über ein Land, über einen Menschen oder so. Und da habe ich eben auch gedacht, da wird manchmal auch versucht, Kontakte zu knüpfen, die dann ins Leere führen. Ich habe halt bei der Tätigkeit zum Beispiel in Den Haag, in den Niederlanden den Eindruck gehabt, da wird auch viel probiert und getestet und da läuft dann auch eben das ein oder andere ins Leere. Also ich habe zu wenig Ahnung vom Geheimdienstwesen, aber ich habe so die dunkle Ahnung bekommen, dass da eben auch viel für die Katz gearbeitet wird.
Kommt Ihnen, Frau Bassewitz, das auch so vor?
Absolut, nach den Recherchen.
Ja, ich musste das auch denken, insbesondere an einem Punkt, der immer wieder mal auftaucht. So die 60er und 70er waren ja auch eine sehr esoterische Zeit. Und da hatte Ihr Vater ja scheinbar ein Faible für Okkultismus und dergleichen und der Geheimdienst offenbar auch. Er ist für den Geheimdienst auf eine Okkultismuskonferenz nach London gefahren. Im Ernst?
Im Ernst.
Warum?
Ich kann ihn leider nicht mehr fragen. Nein, also der hat sich früh, ich habe, wie gesagt, in diesen ominösen Kisten unter anderem Aktenordner gefunden mit Ausrissen von Kolumnen in einem sehr, sehr seltsamen Zeitschrift, das Neue Zeitalter. Es gab ja damals die sogenannte Pythia von Bonn, Madame Buchela, wo übrigens auch alle Politiker hinsausten. Und die hat anscheinend mein Vater, AK Geheimdienst, interessiert. Und der hob eben diese ganzen Kolumnen auf und ich weiß nicht, welche Schlüsse er daraus zog. Kann ich jetzt nicht sagen. Also
da standen so hochpräzise Prophezeiungen drin, wie im Jahr 1977 werden mehrere wichtige Männer sterben.
71,
Verzeihung, es war noch präziser.
Und ich glaube, wer starb, ich weiß nicht, was Chruschtschow, einer von denen starb. Solche Sachen standen drin und dann hat sie aber auch vorausgesagt, dass, also Prager Frühling, dass da nichts geschieht, die Russen werden sich zurückhalten, Pustekuchen. Und das war dann die Aktion, wo er dann im Rahmen der Operation Prinz ins Chrysanthemeland reiste.
Wenn wir nochmal zu dieser Okkultismuskonferenz in London springen, da ging es dann unter anderem darum, ob denn wohl eventuell die Sowjets versuchen, irgendwie mit Gedankenlesen zu arbeiten.
Ja, das haben meines Erachtens die Sowjets gemacht. In der Sowjetunion wurden Medien eingesetzt. Das waren zum Teil kleine Jungen im Ural und so weiter. Also die haben schon auch gesponnen. Das war eher so das Parapsychologische, was die verwendet haben.
Ist Ihnen, Frau Müller und Herr Baumgärtner, auch dergleichen aufgefallen, dass Geheimdienste gelegentlich ein bisschen spinnen? Sie schütteln beide gerade schon den Kopf.
Nee, nicht so richtig. Kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass das irgendwo vorkam. Ich glaube, es wird zu UFOs geforscht in den USA oder bei der CIA, aber sonst.
Vielleicht hat der BND die Akten dann doch nicht rausgegeben.
Ja, alle haben wir nicht bekommen, die wir wollten. Das stimmt.
Ich finde das sehr spannend, was Sie uns bislang erzählen konnten. Jetzt hier Sie drei über das Agentinnen- und Spione-Dasein. Unsere Stunde ist schon fast zu Ende und ich will natürlich am Ende doch auch noch ein bisschen auf die Gegenwart kommen, weil natürlich ist es mit der Spionage nicht vorbei, auch wenn nach dem Mauerfall es so manche dachten und auch die Spionageabwehr erstmal nahezu komplett runtergefahren wurde, weiß man ja heute, dass das dann doch ein bisschen verfrüht war. Wir haben natürlich massives russisches Agentenaufkommen in Deutschland, aber auch chinesisches. Da haben Sie eine Menge Kapitel zu drin. Ich glaube, die können wir jetzt gar nicht so richtig schaffen. Aber da die These Ihres Buches ja ist, dass die Frauen so wichtig sind und Sie auch ein paar Mal so andeuten, dass, wenn man diesen neuen Gefahren begegnen will, Frauen vielleicht wirklich endlich mal an verantwortliche Stellen kommen sollten, wüsste ich gerne, wieso Sie das meinen und wie der Zustand aktuell ist. Also wie ist es denn, Frau Müller, gibt es ja mittlerweile ein bisschen mehr Frauen in den Geheimdiensten, die auch als solche wahrgenommen werden?
Also wir haben das erste Mal seit ein paar Monaten in der Geschichte des Bundesamts für Verfassungsschutz jetzt eine Vizepräsidentin. Beim BND haben wir allerdings niemanden im Präsidium. Also es sind 4 Personen und alles Männer. Und es ist ja jetzt nicht so, dass Frauen die besseren Menschen sind und deswegen müssen die immer irgendwie alle in die Posten kommen. Aber wir haben tatsächlich festgestellt, auch in den letzten Jahrzehnten, dass Frauen tatsächlich, wenn sie in diesen Positionen waren, sehr viel mehr für Transparenz waren. Und wir als vielleicht als investigative Journalisten, Journalistinnen, aber generell ist es, glaube ich, gut, wenn die Behörden, die unser Land schützen sollen, transparent machen, wie sie arbeiten und was sie für Gefahren sehen. Und es sind nun mal viele Skandale passiert und es waren dann tatsächlich meist die Frauen, die teilweise, selbst wenn sie nicht schuld waren, gesagt haben, okay, hier braucht es einen Neuanfang, ich trete zurück. Also bei Landesämtern für Verfassungsschutz und Co. Wir haben auch festgestellt, dass Diversität tatsächlich auch den Männern sehr viel hilft, weil wenn man sich vorstellt, es steht ein Wagen in der Innenstadt und da sitzen 2 Männer die ganze Zeit drin und gucken irgendwie in die Richtung von einem Hauseingang oder so, dann ist das auffälliger, als wenn da ein Mann und eine Frau sitzen und ein Pärchen spielen. Also all diese Dinge sind eben wichtig, dass Frauen einfach da sind, gemischte Teams, dass eben die Leute, die irgendwie sagen, okay, wir können das auch anders machen mit irgendwie anderer Kommunikation, dass die einfach auch eine Rolle spielen. Und ja, es wird besser und ja, inzwischen sind auch die Werbekampagnen ein bisschen angepasst, ist schon interessant, 5 Personen, jetzt sind plötzlich 3 weibliche dabei und so weiter. Also es passiert was, aber wenn man sich den Frauenanteil anguckt und sieht, in welchen Abteilungen diese Frauen arbeiten, dann merkt man, da geht noch was.
Aber jetzt musst du auch noch dein absolutes Lieblings-Klischee-Beispiel erzählen.
Ja, tatsächlich haben wir ein sehr schönes Beispiel bei der Recherche mitbekommen. Und zwar wurden Neonazis abgehört, also eine Telefonabhörmaßnahme. Und da sagte eine männliche Kollege irgendwie, die reden irgendwie über das Backen. Ich verstehe das nicht. Und dann sagt die Frau im Team, gib mal her, nimmt sich die Kopfhörer, hört das ab. Und dann sagt die, das ist kein Backrezept. Die Menge Mehl passt nicht zu der Menge Eier. Das muss ein Code sein. Und daraufhin haben sich das Team hingesetzt, hat diesen Code entschlüsselt und man hat herausgefunden, wo der nächste Treff dieser Neonazis war.
Das Bittere an dieser Geschichte ist, sie trieft natürlich selber vor Klischee.
Total. Es ist wahnsinnig klischeehaft und ein Mann, der backen kann, hätte da genauso gut geholfen. Aber insofern, verschiedene Menschen mit verschiedenen Interessen und Hobbys helfen immer.
Ja, jetzt haben Sie gesagt, es wird ein bisschen besser. Die Kampagnen, die Werbekampagnen, um Nachwuchs zu generieren, haben sich vielleicht auch ein bisschen geändert. Aber so richtig ganz offen scheint das auch nicht zu sein. Ich lese auch bei Ihnen, dass zum Beispiel bei der Anfrage alleine mal so nach den Quoten, wie viele Frauen arbeiten denn da? Selbst da haben Sie teilweise nicht Antworten bekommen, das sei angeblich geheim. Im Ernst, Herr Baumgärtner?
Ja, das bedroht dann die innere Sicherheit der Bundesrepublik, wenn wir wissen würden, wie viele Frauen in unseren Nachrichtendiensten arbeiten. Das ist tatsächlich unfassbar absurd, weil ich meine, wenn ich als Nachrichtendienst verschiedene Menschen aus der Gesellschaft integrieren möchte und möchte, dass sie sich bei mir bewerben und Lust haben, bei mir zu arbeiten, muss ich ja auch irgendwie einen kleinen Einblick in meine Arbeitswelt und in das, was die Leute da erwartet, geben. Und dass das dann schon verhindert wird, ist schon ein bisschen absurd.
Ist auch insofern absurd, als dass alle, die mit uns gesprochen haben, gesagt haben, ach, ist ja ein tolles Thema, wir wollen, dass die Dienste endlich mal ein bisschen weiblicher wirken. Alle denken immer nur an James Bond. So ist die Arbeit sowieso nicht, weil viel Schreibtisch. Und sie ist auch sowieso anders und wir brauchen Frauen und so. Wir kriegen sie aber irgendwie nicht, die interessieren sich nicht dafür. Und gleichzeitig wollen sie dann nicht sagen, wie viel sie haben.
Und teilweise auch eine merkwürdig defensive Haltung. Also ich lese irgendwie, der BND-Präsident Bruno Kahl, der sagt dann, es gäbe deswegen so wenig weibliche Bewerberinnen, weil es dieses Vorurteil gebe, Nachrichtendienste seien männlich geprägt. Das wirkt jetzt auch nicht, als sei das Problem wirklich erkannt, oder? Also wie sehr ist Ihr Eindruck, dass das ein ehrlicher Wandel ist?
Also ich glaube, Sie versuchen schon, aber man muss wahrscheinlich erstmal, so klischeehaft das klingt, erstmal nach innen gucken. Also wenn man halt immer nur die Männer befördert und das machohafte Verhalten befördert, dann ist es ja kein Wunder. Also die Frauen, mit denen wir gesprochen haben, und auch da, warum soll der BND besser sein als der Rest der Gesellschaft, aber wahnsinnig viel Sexismus auch, Männer, also eine Konferenz, eine Frau dabei, die Männer reden sich den Mund fusselig und die Frau muss irgendwie immer gucken, dass sie überhaupt zu Wort kommt und so. Also da passiert schon noch viel, was man, wenn man das alleine abschalten würde, glaube ich, die Frauen dazu animieren würde, zu anderen zu sagen, komm, bewirb dich doch mal auch mal bei uns, super Arbeitgeber. Und das ist ganz interessant, in England zum Beispiel klappt das. Also das ist jetzt nicht so, als ginge das bei diesen Diensten nicht, weil die halt sehr männlich arbeiten oder so, sondern es geht. Die wurden sogar von der Times irgendwie zu den besten 50 Arbeitgebern für Frauen gewählt. Und so, also ist möglich.
Also zum Abschluss unserer Lesart, können Sie von den Briten vielleicht den deutschen Geheimdiensten einen Tipp geben?
Nee, grundsätzlich, das ist tatsächlich, das würde die Arbeit qualitativ erhöhen und auch die Sicherheit unserer Nachrichtendienste, weil das ist tatsächlich eine der zentralen Punkte unserer Recherche war, die Frauen waren wesentlich schwieriger zu knacken als die Männer.
Männer erzählen dann doch ganz gern mal, was sie alles so erlebt haben.
Das habe ich auch mitgekriegt.
Okay, wir merken also, es muss sich doch noch ein bisschen was tun bei den Geheimdiensten, auch wenn sich natürlich immer schon auch eine Menge tut. Ganz am Schluss habe ich mich gefragt, Frau Bassewitz, haben Sie eigentlich, Ihr Vater ist, glaube ich, 85, im November gestorben, haben Sie eigentlich irgendwann dann nochmal mit ihm vor seinem Tod reden können, um das alles so ein bisschen aufzuklären? Oder ist das?
Leider nein, weil ich bin so gut nach dem Abitur von zu Hause ausgezogen. Er hat dann noch mal einen Posten in Brüssel angetreten. Es waren immer wahnsinnig viele Leute da. Also ich habe ihn leider, und das ist das Einzige, was ich wirklich bedauere, nie wirklich mal alleine privat sprechen können. Das war sehr schade, sehr traurig.
Das sagt Corinna von Bassewitz. Sie ist zu Gast bei uns mit ihrem Buch Das Geheimnis meines Vaters, der BND, meine Familie und ich. Ebenfalls bei uns sind Ann-Kathrin Müller und Mike Baumgärtner mit ihrem Buch Die Unsichtbaren wie Geheimagentinnen, die deutsche Geschichte geprägt haben. Und Jens Dirksen ist bei uns Kulturchef der WAZ, Medienpartner dieser Lesart. Die Lesart hier mit der Buchhandlung Proust und dem Schauspiel Essen heute im Essener Grillo-Theater. Herr Dirksen, mich Sie um das Schlusswort bitte. Ich habe jetzt hier eine Menge Überraschendes gehört. Was hat Sie am meisten überrascht? Diese Frage jetzt.
Nein, eigentlich am ehesten die Tatsache, dass die Nachrichtendienste trotz dieser absurden Weigerungen, von denen wir gehört haben, aber doch was von sich preisgeben. Mein Bild war eigentlich immer, dass Geheimdienste Closed Shops sind, aus denen man überhaupt keine Informationen rauskriegt, es sei denn, man hat Zuträger, die man persönlich gewonnen hat.
Das stimmt. Das war dann doch ein bisschen offener. Das ging mir auch so, als ich gedacht hätte. Ich danke Ihnen sehr für den Besuch hier in der Lesart. Das war's für heute. Vielen Dank auch Ihnen allen, die Sie uns zuhören, egal ob per Radio, per Podcast oder hier live im Essener Grillo Theater. Tschüss. Bis bald.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.